Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung nach München und für die wunderbare Einführung. Meine Damen und Herren, obwohl Sie sich heute, was Sie ehrt, auf den Weg gemacht, sich hier zusammengefunden haben, um einen Vortrag über das unpopulärste Genre zu lauschen, das die Literatur zu bieten hat, über die Lyrik nämlich, obwohl Sie also offensichtlich ein Interesse an der Poesie haben, erlauben Sie mir, Sie am Anfang meiner Rede mit einem Ausflug ins beliebteste Fach zu überraschen. Und das heißt natürlich zum Kriminalroman. Denn wer sich etwas ausführlicher mit Lyrikern und ihren Biografien beschäftigt, wird erstaunt feststellen, dass sich ausgerechnet unter Ihnen, die ja jenseits der Bestsellerlisten und des grellen Bühnenlichts ihrer seltsamen und alles andere als einträglichen Tätigkeit nachgehen, dass sich gerade unter den Dichtern also verblüffend viele finden, die Kriminalromane lesen, ja geradezu verschlingen, wodurch das am meisten Beachtung findende literarische Genre mit dem abseitigsten, fast vergessenen, weit öfter zusammentrifft, als man annehmen sollte. Für mich, wie für viele andere, ist das Lesen von Detektivgeschichten eine Sucht wie Tabak oder Alkohol, schrieb W.H. Auden. Bekannte allerdings, dass es ihm schwerfalle, auch solche Kriminalromane zu gutieren, die sich nicht des ländlichen Englands, seiner Landschaften und Herrenhäuser als Hintergrund bedienten. Auf der anderen Seite des Atlantiks in Pablo Nerudas Sommerhaus, La Sebastiana, im chilenischen Valparaíso, lässt sich noch heute die beeindruckende Sammlung von Kriminalromanen aus aller Welt besichtigen, meist in den Originalfassungen, die der Nobelpreisträger zusammentrug. Und selbst die deutschen Antipoden Bertolt Brecht und Gottfried Benn, die sich von Herzen abgeneigt waren, fanden zumindest in diesem einen lässlichen Laster zu einem gemeinsamen Nenner. Colt, aber Herr Oelze, ruft Benn in einem Schreiben an seinen liebsten Briefpartner aus, der sich, ganz Bremer Geschäftsmann mit Schusswaffen augenscheinlich nicht auskannte, lesen Sie keine Kriminalromane? Ich ständig, wöchentlich 6, Radiergummi fürs Gehirn. Ein berühmter amerikanischer Revolver, ohne den kein Scotland Yard-Mann auftritt, schreibt Benn also und endet mit den Worten, empfehle Wallace, Agatha Christie, Van Dyne, Sven Elvestad. Tausend Grüße, Ihr Benn. Sogar in einem späten Gedicht, Was schlimm ist, heißt es, schlägt sich diese Leidenschaft nieder. Denn schlimm sei unter anderem, so Benn, wenn man kein Englisch kann, von einem guten Kriminalroman zu hören, der nicht ins Deutsche übersetzt ist. Bertolt Brecht schließlich sah im Lesen von Detektivgeschichten eine intellektuelle Gewohnheit, von der er auch im Exil nicht abließ, ganz gleich, wohin es ihn verschlug. In Kalifornien etwa notiert er Mitte der 40er Jahre, wenn Eisler nachmittags nicht kommt, bleibt nur der Simenon. Die literarische Vorliebe dieser und vieler anderer Dichter, diese charmante Schwäche für eine so ganz anders geartete Textsorte, hat mich schon immer fasziniert. Und vielleicht gelingt es uns, wenn wir von diesem Kuriosum ausgehen, es vielmehr ernst nehmen und nicht für einen bloßen Zufall halten, vorzudringen zum eigentlichen Gegenstand unseres Interesses, zum Gedicht also und seiner Beschaffenheit. Dabei darf man wohl von vornherein ausschließen, dass ein Interesse am Kriminellen und am Kriminalistischen dahinter steckt, die schiere Lust am Nervenkitzel, am Verbotenen, die Faszination des Bösen. Auch wenn hier und da in Gedichten durchaus ein Mord geschehen oder ein anderes Verbrechen stattfinden kann. Man denke an Brecht, auch jenseits der Drei-Groschen-Oper, jenseits von McKeith, dessen Messer man anders als die Zähne des Haifisches nicht sieht. Man denke etwa an sein Gedicht Apfelböck oder die Lilie auf dem Felde aus der Hauspostille, das einen Elternmord in vierzeilige Strophen bringt. In mildem Lichte Jakob Apfelböck erschlug den Vater und die Mutter sein und schloss sie beide in den Wäscheschrank und blieb im Hause übrig, er allein. Ein Gedicht übrigens, das Brecht einem wirklichen Kriminalfall der 20er Jahre verdankte. Genau wie das etwas längere Poem von der Kindesmörderin Marie Farrar, das in der Hauspostille gleich darauf folgt. Beide aber waren für Brecht ausschließlich deswegen interessant, weil sich in ihnen die gesellschaftlichen Verhältnisse bündeln und attackieren ließen, die bekanntlich nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. Die letzte Strophe der Marie Farah, insbesondere das abschließende Couplet, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Marie Farah, geboren im April, gestorben im Gefängnishaus zu Meißen. Ledige Kindesmutter, abgeurteilt, will euch die Gebrechen aller Kreatur erweisen. Ihr, die ihr gut gebärt in saubern Wochenbetten und nennt gesegnet euren schwangeren Schoß, wollt nicht verdammen die verworfenen Schwachen, denn ihre Sünd war schwer, doch ihr Leid groß. Darum, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen, denn alle Kreatur braucht Hilf von allen. Was Gottfried Benn betrifft, an dessen frühe Morggedichte man denken könnte, an jenen ersoffenen Bierfahrer mit seiner kleinen Aster also, an das Mädchen aus dem Schilf, an die namenlos verstorbene Dirne mit der Goldplombe im Backenzahn, so präsentiert er zwar eine Reihe von Leichen, bei denen man nicht in jedem Fall sicher sein kann, wie genau und durch wessen Hand sie ins Schauhaus gelangten, die aber in ihrer Mehrheit wohl doch zu den Selbstmördern und den bei allen Frühexpressionisten überaus geschätzten Wasserleichen zu zählen sind und die vor allem deshalb aus den trüben Gewässern und im Text auftauchen, weil ihr Schock- und Ekelpotenzial ganz beträchtlich ist. Benn selbst konnte, wie er später gestand, seine Morgsequenz nur mit Hilfe eines gut gefüllten Schnapsglases wiederlesen. Doch lassen wir der Einfachkeit halber die Lyriker selbst zu Wort kommen. Denn von einigen, die ihr Faible für die Kriminalliteratur nicht verheimlichten, liegen auch theoretische Texte zum Thema vor. Helmut Heißenbüttel etwa setzte sich mit den Spielregeln des Kriminalromans auseinander. Und Bertolt Brecht verfasste einen Aufsatz mit dem Titel »Über die Popularität des Kriminalromans«, dem wir eine erste, wenn auch naheliegende Erklärung entnehmen. Denn, so Brecht, der intellektuelle Genuss kommt zustande bei der Denkaufgabe, die der Kriminalroman dem Detektiv und dem Leser stellt. Am eindrücklichsten hat sich vielleicht der große englische Dichter Auden mit der Materie auseinandergesetzt. In seiner so eloquenten wie tiefgründigen Sammlung von Essays »The Dyer's Hand«, »Die Hand des Färbers«, findet sich unter der Überschrift »The Guilty Vicarage«, was sich mit »Das verbrecherische Pfarrhaus« oder auch »Das schuldbeladene Pfarrhaus« ins Deutsche übersetzen ließe, eine Reflexion über den Kriminalroman und dessen Leser, die mit einigen bedenkenswerten Thesen aufwartet. Die erstaunlichste Tatsache hinsichtlich der Detektivgeschichte ist, so Auden, dass sie den größten Reiz genau auf jene Leute ausübt, die gegen andere Arten von Tagtraumliteratur immun sind. Der typische Krimisüchtige ist ein Arzt oder ein Geistlicher, er ist Wissenschaftler oder Künstler, mit anderen Worten, er ist ein ziemlich erfolgreicher berufstätiger Mann mit intellektuellen Interessen, der in seinem eigenen Feld äußerst belesen ist. Einer, der nie und nimmer die Saturday Evening Post oder etwas mit dem Titel »Wahre Bekenntnisse« ertragen könnte. Auch nicht Filmzeitschriften oder Comics. Und Auden fährt fort: »Ich vermute, dass der typische Leser von Detektivgeschichten, ganz wie ich selbst, eine Person ist, die unter einem Gefühl von Schuld zu leiden hat.« Orden unterscheidet in seiner Abhandlung ausdrücklich zwischen Kriminalliteratur und künstlerisch anspruchsvollen Werken. Im Krimi schreibt er, gebe es immer ein Verbrechen und eine gewisse Zeit lang eine Unsicherheit darüber, wer die Schuld an diesem Verbrechen trägt. Sobald der Täter feststehe, sei auch die Unschuld aller anderen einwandfrei und ein für allemal sichergestellt. Im Kunstwerk hingegen, Orden wählt als Beispiel den Prozess von Kafka, stehe die Schuld fest, nur das Verbrechen nicht. Orden schließt: K., der Held, ist in der Tat genau das Bildnis einer Person, die, um allem zu entfliehen, Detektivgeschichten lesen würde. Die Fantasie, der sich der Krimisüchtige also hingibt, ist die Vorstellung, aufs Neue im Garten Eden angelangt zu sein, in einem Zustand der Unschuld, in dem er die Liebe als Liebe und nicht als gesetzliche Vorschrift wahrnehmen darf. Das ist ein schöner und faszinierender Gedanke, der uns zugleich daran erinnert, wie eng verwandt im Deutschen die Wörter Lösung und Erlösung sind. Wir werden später auf sie zurückkommen. Lassen Sie uns vorerst noch einen Augenblick beim Thema bleiben und gehen wir zeitlich noch etwas weiter zurück.